Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Inside Moin bei superlevel.de. Ich bin wie immer der Manu und heute wieder mit einem Interview, auf das ich mich schon sehr lange gefreut habe, weil ich auch wirklich oft angeklopft habe bei euch.
Immer wieder
guten Morgen Jana, guten Morgen Friedrich, hallo.
Guten hallo. Morgen.
Ihr seid Red King Entertainment und seid hoffentlich jetzt so ein bisschen im erlösenden Release.
Genau.
Ich erwische euch quasi auf der Release-Party gerade. Wir haben jetzt gerade habt euch extra Zeit genommen von der brausenden, tobenden Party um euch herum, tausende von Menschen, und ihr habt gesagt, nein, wir müssen kurz mit Inside Moin sprechen.
So war's.
Vielen, vielen Dank. Ihr seid, Red King Entertainment und habt heute ist der 9., ihr hört jetzt den Podcast am 10., also genau vor ein paar Stunden euer Spiel auf Steam released. Und genau. Wie geht's euch dabei?
Gut.
Ja, es ist besser, es nicht released zu
haben. Das ist ein guter Satz, ja. Den kann man auch in die Packung schreiben.
Es ist halt echt erlösend.
Schon irgendwie. Weil man muss ja dazu sagen, dass es das Spiel schon seit 2 Jahren als Alpha gibt. Und wir einfach sehr lange schon dran gearbeitet haben. Und das tut einfach so gut, das endlich fertig zu haben. Vor allem, weil wir seit über 1,5 Jahren auch sagen, ja, noch 2 Monate. Ja, noch 2 Monate. Es kommt dann raus. Wir müssen nur noch das und das machen. Und ja, 2,5 Jahre.
Mir kommt es auch schon ewig vor, dass ich gehört habe, ihr macht ein Spiel. Und dann habe ich eben mal angefragt wegen Interview. Und ich hatte auch das Gefühl, das ist schon ein Jährchen her oder so, locker. Ja. Jetzt erklärt doch mal kurz in ein paar einfachen Sätzen euer Elevator-Pitch. Was ist Tree? Was ist euer Spiel? Oder Try? Wie sprecht ihr es aus?
Genau, Try. Tree ist der Baum.
Tree.
Genau. Tree klingt einfach, Try klingt einfach cool.
Kommt drauf an, auf welcher Sprache man es ausspricht, oder? Also Elevator-Pitch, was ist Try?
Also in Try hast du Räume, die du durchsuchst. Das Ziel ist, den verrückt gewordenen Fuchs zu finden. Der Mönch bittet dich darum, das sind die 2 Charaktere, die dich quasi auf deiner Reise begleiten. Und damit du das schaffen kannst, hast du eben die Dreiecke. Das sind 3 Punkte, die du machst. Und die verbinden sich zu einer Plattform. Und darauf kannst du eben laufen, um Abgründe zu überwinden. Oder du kannst die an Wänden bauen, um an Wänden zu laufen. Und dadurch ändert sich die Gravitation. Oder du kannst Lichtstrahlen ablenken. Und dann öffnen sich Türen und ja, Rätsel lösen und Sachen entdecken.
Also ein 3D-Puzzler im weitesten Sinne,
genau,
mit Adventure-Charakter,
genau,
so ein bisschen, gell?
Genau.
Ja, man muss halt sagen, so die ersten 7 Level haben eigentlich kaum Puzzle und deswegen sind dann manche enttäuscht und verstehen nicht, warum. Was?
Nichts. Du hast ein trauriges Wort gesagt.
Ja, nein, ich meine bloß, es ist halt einfach so ein doch sehr, sehr eigenes Spiel. Es ist, wenn man halt sagt Puzzle-Spiel, dann ist sofort eigentlich was anderes
gemeint. Das stimmt. Uns ein Genre auszusuchen, das auch wirklich 100% das Spiel beschreibt, das war nicht einfach. Mhm. Weil ja auch immer so 2 Herzen in unserer Brust schlugen. Einmal das Puzzle.
Einmal deins, einmal meins.
Ja, halt einmal das Puzzle-Spiel und dann eben eher dieser explorative Charakter, wo es eben darum ging, wirklich diese Räume zu erkunden und dass es einfach eine schöne Umgebung ist, die irgendwie cool gefüllt ist und
Ich bin jetzt leider noch nicht dazu gekommen, selber reinzuschauen, aber das, was ich auf der Gamescom auch bei euch gesehen hatte und in verschiedenen Trailern und so weiter, es erinnert schon so ein bisschen an dieses Explorative, was man eben so von typischen Indie-Spielen, sage ich jetzt mal, eben auch erwartet, dass es punktet mit Atmosphäre, mit Stimmung und mit einer ausgefeilten Mechanik, die halt eigentlich wahrscheinlich im Mittelpunkt steht, oder? Also das titelgebende Try ist schon so, dass das die Grundmechanik ist, die das Spiel trägt. Sehe ich das richtig?
Genau, auf jeden Fall. Also das Dreiecke machen, das ist das, was du eigentlich die ganze Zeit machst, eigentlich quasi um dich vorzubewegen, um überhaupt voranzukommen,
ja,
und
weil,
zu erklimmen.
Weil sobald du das Artefakt Try bekommst, werden die Level auch sehr dreidimensional und dann kommst du eigentlich gar nicht mehr anders weiter als ständig diese Dreiecke zu machen und diese zu benutzen, um Abgründe zu überwinden oder dir Treppen zu bauen, Rampen zu bauen.
Mhm. Ist Echo Chamber ist nicht so weit weg, oder?
Anti-Chamber, meinst du?
Ich sag heute alle Namen falsch, gell? Darüber spreche ich auch gerade schon. Anti-Chamber, genau.
Ich habe das nie gespielt. Du hast es gespielt, Friedrich.
Ja. Ja, es ist leicht vergleichbar.
Ich glaube, die Intel Chamber ist, glaube ich, von dem, was ich gesehen habe, nicht so offen, oder? Also nee, du kannst schon hin und her gehen. Ich glaube, du hast manchmal mehrere Richtungen, wenn du da
nicht weiterkommst. Nein, eigentlich ist die Intel Chamber wesentlich offener, weil du kannst eigentlich ein Rätsel beenden, weil genau, du kommst nicht weiter und dann gehst du zu einem anderen.
Aber bei du bist uns, halt immer in diesen Räumen drin und das ist bei uns ja nicht so. Also die sind halt schon offener, was uns wichtig war.
Ja, da kommt halt wieder dieses Explorative rein bei uns. Das ist eigentlich teilweise wirklich nur eine Raumsituation und es ist eben nicht diese, oh, jetzt muss ich hier um die Ecke denken, sondern einfach, ich baue mich um die Ecke mit meinen Dreiecken.
Genau.
Jetzt seid ihr ja schon ein bisschen länger im Geschäft. Es ist nicht euer erstes Spiel, aber es ist das erste große Spiel, wenn ich das richtig sehe, oder?
Mhm, genau. Es fühlt sich halt immer noch wie unser Debüt an, auch wenn es das gar nicht mehr ist. Also ich merke einfach jetzt auch gerade, wie, also uns gibt es schon 4 Jahre, nächstes Jahr sind wir vier Jahre alt, im Januar.
2011 gegründet.
Genau.
Januar.
Und aber es fühlt sich, ich merke einfach jetzt bei dem Steam-Release, was für Kacknoobs wir teilweise noch sind.
Ja gut, aber das ist auch das erste Spiel, mit dem wir auf Steam sind und auf GOG.
Und mit dem wir einen Publisher haben. Vorher haben wir mehr allein gemacht. Und es ist auch das erste Spiel, was wir wirklich gezielt entwickeln. Vorher war das, wir haben ein Jam-Game gemacht, machen wir das doch jetzt noch ein bisschen schick, ein paar mehr Level und bringen das einfach raus. Mhm. Aber wir haben da nie so auf so ein 100%iges Produkt hingearbeitet, wie jetzt bei Try. Und das ist, fühlt sich einfach ganz anders an.
Also an Try seid ihr schon direkt so hin mit der Absicht, wir machen jetzt ein kommerzielles, richtiges Spiel und nicht einfach nur, wir experimentieren mal ein bisschen rum.
Also beides eigentlich schon. Also es war ja immer noch ein Experiment trotzdem. Aber es sollte immer, also ich meine, alle unsere Spiele waren ja dann doch kommerziell. Also selbst unser erstes Pitman, was aus einem 7-Tage-Roguelike-Contest hervorgegangen ist. Das haben wir ja dann auch trotzdem über iOS verkauft, aber wir haben das nie, ich sag mal, in der Mechanik rum immer wieder so lange herumgeentwickelt, bis es funktioniert und einfach das Design so gepolished, bis wir davon überzeugt waren, dass es so passt. Das haben wir vorher nie so extrem gemacht.
Ja.
Wollt ihr mal ein bisschen was zu eurem Werdegang sagen? Also wie seid ihr dazu gekommen, vor 4 Jahren zu sagen, okay, wir sind jetzt ein Spielestudio? Also es ist ja ein schleichender Prozess oder war das eure, also seid ihr aus dem Hobby heraus dahin, schon. Habt ihr angefangen?
Das hat sich ja quasi so halb hobbymäßig in unserem Studium ergeben. Wir haben da Spieleprojekte gemeinsam gemacht.
Ich muss sagen, wir haben Multimedia Design gebe ich in Stein in Halle studiert.
Das ist halt wirklich, machst du was mit Computern? Und wir haben halt gesagt, wir machen gerne Spiele, also sind unsere meisten Projekte Spiele gewesen. Und
man muss aber halt dazu sagen, dass das kein reiner Spielestudiengang war. Die hatten das halt mit in ihrer Beschreibung drin und wir fanden das gut und haben uns, glaube ich, beide deswegen beworben.
Ja.
Aber letztendlich war es viel Autodidaktisches.
Was ja immer gut ist, auch bei der Spieleentwicklung. Ne?
Ich finde beides gut. Also ich finde, man braucht auf jeden Fall jemanden, der Ahnung hat und einen ein bisschen an die Hand nimmt, dass man einfach wir haben einfach so viele Fehler jetzt gemacht. Ich glaube, wenn wir ein paar Leute gehabt hätten, die da ein bisschen mehr Ahnung haben, wäre ich dankbar gewesen. Weil
dann wäre es glatter gelaufen.
Fehler kosten Zeit und damit halt auch Geld leider. Und andererseits, wenn man eben nicht das so gelernt hat von der Pike auf, ist man vielleicht auch nicht in so einem Denksystem drin.
Ja.
Also das merke ich halt bei vielen, die das wirklich studiert haben und die dann viel auch ich will nicht immer sagen Standardsachen, aber so nicht außerhalb von diesen Systemen, von Genres denken.
War das nicht eh ein Problem hier in Deutschland, dass kaum Leute aus der Industrie Indies werden und deswegen ist unsere Indie,
Industrie. Es gibt halt nicht so eine große Szene, die entwickelt sich halt erst die letzten
Jahre. Ja, aber es gibt schon ziemlich viele jetzt, die jetzt wirklich was vorweisen können. Das finde ich wirklich toll. Ja. Also Team Indie hat ja mit uns heute auch released von Brightside Games und davor Mimimi und jetzt kam es auf PS4 raus, auf Steam ist es schon länger.
Morgenschein.
Genau, Morgenschein. Okay, die sind Österreicher, aber trotzdem.
Ja.
Also ich finde,
die Einschläge mehren sich.
Genau. Ich wusste es nicht mehr.
Ja, und auch die Studiengänge haben das ja jetzt total dankbar aufgegriffen. Also es gibt jetzt ja auch einige Einrichtungen, die sich da komplett drauf konzentrieren und dann eben auch Spieleentwickler als Mentoren oder Tutoren einladen.
Wobei da ist immer die Frage, werden die Leute ausgebildet, dann in einem Unternehmen zu arbeiten oder eben sich selbstständig zu machen? Ich finde gerade, dieses Selbstständig machen ist echt nochmal ein Unterschied. Also haben wir jetzt immer wieder zu spüren bekommen, quasi, dass man vieles, dass man eben nicht nur lernt, Spiele zu machen, sondern eben auch
Interviewanfragen anzunehmen.
Genau. den Markt zu beobachten, eine Steuererklärung zu machen, überhaupt sich halt ein Business aufzubauen und eben alles, was dazugehört, irgendwie machen muss. Mhm. Und ja.
Genau, ihr habt es jetzt ja in irgendeiner Weise geschafft. Lass mal vorne anfangen. Also ich würde gerne auch noch ein bisschen auf diese Selbstständigkeit zurückkommen, aber noch mal kurz zum Spiel. Das hat jetzt ja, wie lange gedauert? Also wie lange habt ihr jetzt an Try gearbeitet?
Also der erste Prototyp ist ja bei Ludum Dare entstanden, diesem Spielewettbewerb, Spielemachwettbewerb.
48 Stunden.
Und der war im April 2011.
Das war so die Grundmechanik mit dem Dreieck.
Genau, das war diese Dreieckssache. Einfach nur wirklich mal baut Dreieck und lenkt Lichtstrahlen damit ab. Mhm. Und naja, ein paar Monate später, ich glaube Ende 2011, haben wir dann schon überlegt in die Richtung, ob wir das als erstes größeres Spiel machen.
Ich weiß noch, wie wir bei unserem selbstständigen Seminar, also hat sich das nämlich nach dem Studium bei uns weiterentwickelt, dass wir halt so ein Förderkurs oder so, wo man Geld bekommt und auch ein bisschen Know-how und Selbstständige einem was beibringen. Da haben wir noch Vorträge gehalten, dass das jetzt unser Projekt ist. Das war so ein Projektmanagement-Kurs. Und da haben wir zu Try irgendwie vorgestellt, wie lange das dauert, was wir dafür machen müssen. Und dass es im April 2012 fertig wird. Weißt du das noch?
Nee.
Oh, furchtbar.
Es wäre realistisch gewesen, wenn wir von Anfang an eben beibehalten hätten unseren Stil und eingeschränkt geblieben wären.
Genau, das hat bei uns sehr lange gedauert.
Wenn man sich jetzt auch solche Entwicklungen, Sachen anschaut, bei euch im Blog und so auch, dann merkt man schon auch, dass sich dieses Spiel wahnsinnig weiterentwickelt hat.
Also
optisch, auch die ganze Geschichte, die da irgendwie miterzählt wird, die Atmosphäre, hat ja mit den ursprünglichen Screens eigentlich nur noch das Dreieck zu tun.
Naja gut, also die gesamte Spielmechanik ist eigentlich dieselbe
geblieben. Aber ich finde auch der Look,
alles drumherum,
ja. Das Witzige ist ja eigentlich, wie gesagt, das fing ja als 48-Stunden-Wettbewerb an, wo Friedrich als Texturen Testtextur genommen hat. Das heißt, wo du wirklich das Grid siehst, also Kacheln. Mhm. Und wir haben ja dann echt versucht, von diesem Look wegzukommen, weil der uns einfach zu nah an Portal war. Mhm. Und haben wirklich auf teilweise Biegen und Brechen versucht, einen anderen Stil zu finden, eben mit Normal Maps und teilweise relativ realistisch aussehen oder übelst bunt, aber eine ganz komische Richtung. Und eigentlich sind wir am Ende wieder zurückgekommen zu diesen Kacheln. Zwar nicht so einfach, aber doch wieder zu diesem sehr minimalistischen Stil. Mhm. Also der alles weglässt, was einfach unnötig ist.
Ja klar, manchmal ist ja die Reduzierung wieder zurück zu den Wurzeln manchmal auch wieder.
Ja. Besser, genau. Auf jeden Fall.
Ja. Wie macht man sowas? Also wie habt ihr das finanziert, dass ein Spiel nicht irgendwie dann im April 2012 oder so fertig ist, sondern zwei Jahre später? Ihr habt jetzt ja nicht irgendwie nebenher noch andere Spiele entwickelt. Also
doch, genau, das war halt der Punkt. also einfach durch ein Gemisch. Teilweise hatten wir durch die, also Business Arte hieß das, was wir damals gemacht hatten. Das war so ein Angebot an Künstler und Designer in Halle, wenn die sich selbstständig machen, haben die eben bei so einem Kurs mitgemacht und da gab es halt auch Geld dafür. Mhm. Dann haben wir Aufträge gemacht. Das Größte und wirklich Beste, was uns wirklich lange finanziert hat, war ein Projekt, ich stoße ständig mit meiner Tasse gegen, war ein Projekt für den Leipzig Zoo, also für den Zoo Leipzig, und das hat uns wirklich wahnsinnig lange finanziert, aber halt auch aus Try dann eben entsprechend rausgebracht. Mhm, okay. Was aber auch wieder gut war, weil danach kam dann der Stilwandel, weil wir einfach mal wirklich den Kopf frei bekommen haben von Try.
Okay, also ihr habt mit Freelance-Arbeit sozusagen oder mit Projektarbeit, die jetzt nicht unbedingt was mit Spielen zu tun haben, dann euch damit finanziert.
Ich glaube, wir haben versucht, dass es was mit Spielen zu tun hat, dass man das ja eben auch nochmal ins Portfolio oder so tun kann. Aber das klappt nicht immer. Also wir haben auch Webseiten gemacht, die gar nicht so schön sind und ganz komischen Kleinkram, auch 3D-Modeling, sowas eben.
Ja. Weil ich stelle mir es relativ schwierig vor, wenn man dann eben sagt, okay, man ist jetzt ein Spielestudio. Man hat ja nicht unbedingt immer mit dem ersten Spiel auch gleich finanziellen Erfolg, und die Finanzierung ist, glaube ich, da bei so einer Sache schwieriger. Also ich bin ja auch selbstständig als Webentwickler, und da hast du im Prinzip ab dem ersten Projekt, klar musst du irgendwie an Aufträge kommen, aber du hast ab dem ersten Projekt ja, was du abschließt, dann auch wieder ein bisschen Geld und kannst daran weiterarbeiten. Das ist bei der Spieleentwicklung ja eigentlich das Schwierigste, wenn du jetzt nicht irgendwie jede Woche ein iOS-Spiel raushaust.
Naja gut, aber dafür kriegst du dann noch mehr Geld, was dich wiederum mehr finanziert. der Punkt ist bei uns dann eher, dass man als, also der eine selbstständige Part, den wir da unternommen haben, war einfach eine ganz andere Kundengruppe als jetzt Spieler. Mhm. Das heißt, eigentlich hätten wir zwei Webseiten machen müssen. Wir waren zu der Zeit quasi immer zwei Unternehmen. Und wenn du nicht von deinen Spielen lebst und so halb von deinen Spielen lebst und so halb Aufträge machst, es ist halt wahnsinnig hart, dann wieder, wenn du Geld brauchst, dann quasi wieder an Auftraggeber zu kommen.
Ja, genau.
Weil du oder du musst permanent pitchen, permanent, genau, ja, während du eigentlich am Spiel arbeitest, noch Auftraggeber
rein. Ja, oder du hast halt eine dritte Person in der Firma, die eben sich um sowas kümmert.
Genau.
Gibt's ja auch. Ne?
Oder du arbeitest, was viele ja auch machen, in so einem Verbund, in so einem Büroverbund, Bürovermeidgemeinschaft oder so. Dann geht das auch. Aber ja, das hatten wir ja alles nicht so. Und das hat sich halt total zufällig alles ergeben, dass wir angefragt wurden, und es hat auch dann meistens immer gepasst so. Hm. Also wirklich Wahnsinn.
Wie seid ihr denn aufgeteilt unter euch? Also wer macht was?
Klassisch. Willst du mal sagen? Hab vergessen.
Ich drück die Tasten auf der Tastatur und ja, ich mache halt die Grafik. ich programmiere.
Genau. Und ich mache halt die Grafiken, und wir machen beide. Du bist ja auch gelernter Designer.
Ja.
Also Friedrich programmiert, ich mache die Grafiken, und wir entwickeln beide das Gameplay zusammen. Wobei Friedrich natürlich, dadurch, dass er eben auch das direkt umsetzen kann, eben in das Gameplay selbst nochmal Feinschliff reinbringt. Mhm. Und die Level gestalten wir zusammen.
Ja.
In 3D Max werden die halt modelliert und dann Unity eingeladen. Und bin dann meistens für die Deko dann noch zuständig.
Ja, ich bin halt mehr fürs Grobe. Ich mache dann das Gesamte und ja, dann macht die Details. Wenn man so.
Aber wir haben uns mit dem Level-Design trotzdem auch aufgeteilt.
Ja, na klar. Also wir haben teilweise Level, die wurden fast nur von dir gemacht und welche, die nur von dir gemacht wurden. Und
ich bin mal gespannt, ob mir das auffällt beim Spielen.
Wir haben in jedem Level Statuen versteckt. Und dann sieht man, ob ich das gemacht habe oder Friedrich. Da
werde ich auf jeden Fall drauf achten.
Genau, mach mal.
Habt ihr denn in der Zeit irgendwie sowas vermisst, irgendwie Fördertöpfe für Spieleentwicklung oder sowas?
Also
ich hab mit einigen österreichischen Studios und so auch gesprochen, die sind da eigentlich ganz gut dabei, die Österreicher, dass man da wirklich auch so Kulturförderung für Spiele und sowas hat. Das ist ja in Deutschland immer noch ein bisschen Mangelware. Das gibt zwar den Deutschen Computerspielepreis, aber das war es dann eigentlich auch schon, gell?
Ja.
Ich glaube, das liegt auch an unserem Bundesland ein bisschen, dass wir da nicht so was abgreifen konnten.
Wir haben halt hier die MDM-Förderung, die ist ja für Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt zuständig, und die fördert aber nur noch Filme. Hm. Und also sie haben auch Spiele gefördert, und ich muss wirklich mal anfragen, warum die keine Spiele mehr fördern. Ich glaube, also irgendwie war mal eine Aussage, dass sie sich dazu nicht, dass ihnen die Expertise fehlt, voraussagen zu können, ob das Spiel erfolgsversprechend ist oder nicht.
Obwohl es darum ja eigentlich gar nicht geht, gell? Ja.
Na, aber es geht ja schon darum, dass das Geld dann trotzdem zurückgezahlt werden kann, wenigstens zu einem bestimmten Prozentsatz.
Und es geht ja auch darum, dass sich die Entwickler vielleicht irgendwann doch mal selbst finanzieren können.
Ja. Ja, ich habe mit den Tiny und Big Entwicklern da gesprochen, die hatten so einen Topf abbekommen, aber auch nur auf der Grundlage, dass sie eine Engine programmieren. Also die haben quasi nicht das Spiel finanziert
bekommen. Die Exist
bekommen,
war das, ja.
Genau, sondern nur quasi, die mussten sich damit selbstständig machen, dass sie eine 3D-Engine entwickeln, auf der dann wieder Spiele entwickelt werden, weil sie man weiter lizenzieren könnte.
Also über die Exist-Förderung könnte ich mich echt ewig aufregen, weil die haben wir auch versucht zu bekommen. Also ich muss sagen, wir sind nicht so weit gekommen, dass wir einfach mal einen Antrag gestellt haben, weil es gibt auch andere, die haben halt den Antrag gestellt mit eben der gleichen, ja okay, wir machen eine Engine, und da war da nichts. Und es war irgendwie okay. Ich habe halt auch gefragt, dann hieß es immer, nein, Computerspiele sind nicht innovativ, mach doch einen Handschuh oder sowas. Der wird dann nicht rentabel, weil die Leute können sowas meistens gar nicht verkaufen, aber sowas wird dann halt gefördert.
Ja gut, hier Tristoy-Macher haben ja dann so eine alternative Eingabemethode entwickelt, ich glaube über Handy, dass man damit die Spiele steuern kann. Mhm. Also sowas wäre auch eine Idee, dass man was nimmt. Was jetzt?
Aber es ist bescheuert, weil du kannst dich nicht aufs Spiel konzentrieren, was ja deine eigentliche Motivation ist. So.
Ja, das wollen die nicht.
Naja, ihr habt ja trotzdem geschafft, dass das Spiel jetzt da ist. Was war denn der oder eure Erfahrung, bis man zu einem Publisher kommt? Also wolltet ihr das erst nicht, oder was war dann so wie soll ich die Frage stellen? Also du weißt, was ich meine. Ihr habt euch jetzt dieses Jahr dazu entschieden, doch mit einem Publisher das zu machen? Oder war das eher so, oder war das jetzt eher so, dass ihr es eigentlich immer wolltet? Wie war da so die Entwicklung? Gerade aus der Sicht eines Indie-Studios ist es ja nicht unbedingt immer der naheliegendste Weg, zu einem Publisher zu gehen.
Ich glaube eigentlich, kann man schon froh sein, wenn man einen Publisher hat, weil es doch nochmal Backup bietet in vielerlei Hinsicht. Hm. Also finanziell war es bei uns ein gutes Backup. Oder wenn ich mir vorstelle, ich habe zwar jetzt Marketing gestern, vorgestern gemacht, aber so wie wenig ich in der Lage bin, schon also die anzuschreiben, aber auch wie wenig Kontakte ich habe. Und wenn ich sehe, wen Rising Star eben erreicht hat.
Das ist euer Publisher. Das,
genau, unser Publisher ist Rising Star Games. Das macht nochmal einen Unterschied. Aber ja, wir wollten das lange nicht machen, weil also aus ganz vielen Gründen. Einmal, wie gesagt, die Art, wie wir arbeiten, dass wir mal am Spiel arbeiten, dann das fast wieder abbrechen wollen, dann, das war zu der Zeit, als das so Spiel gemacht wurde.
Das ist eigentlich für mich der Hauptgrund, warum der Publisher doch was Gutes hat, nämlich wir hatten eine
der Deadline. Der Zeitdruck, auf jeden Fall, das war so gut.
Sonst essen wir es immer noch an und würden erst im Dezember releasen.
Genau.
Weil der Publisher also, einfach sagt, okay, das ist der Release.
Ja, gut, der hat halt einfach den Termin festgesetzt und irgendwann traut man sich nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich will es verschieben.
Ja, also genau dieser Druck, dass sie eben, also dieser positive Druck natürlich, weil man eben auch Verantwortung hat. Und diese Verantwortung hatten wir aber vorher nicht. Also die konnten wir nicht erfüllen, weil wir einfach dann doch wieder Aufträge machen mussten oder einfach irgendwas immer dazwischen kam. Und als wir dann halt, oder als Rising Star Games dann an uns rantrat, hatten wir einfach einen Stand, wo einfach abzusehen war, okay, es wird jetzt langsam fertig, alle Level sind wenigstens da, jetzt müssen noch Cutscenes gemacht werden und die Level müssen getestet werden, aber an sich ist das Spiel jetzt einfach mal vorhanden. Aber vorher war das einfach nicht der Fall und ja, also eigentlich sind wir zufrieden mit der Entscheidung.
Ja, und ohne Publisher hätten wir auch nicht bei der Gamescom aufschlagen
können. Oh ja, das war eigentlich so das Haupt... Also
genau, ihr wart ja sozusagen mit einem eigenen Stand als Teil der Indie-Mega-Booth,
über die
wir hier auch schon ausführlich gesprochen haben und die wir als Superlevel natürlich auch mit Begeisterung begleitet haben. War ja echt eine schöne Geschichte und war euch fürs Feedback, glaube ich, auch Gold wert wahrscheinlich. Gell?
Super wichtig. Also das hat uns nochmal so viel Selbstbewusstsein gegeben, weil wenn man die ganze Zeit in seinem Keller, also wir arbeiten nicht im Keller, aber wenn man so in seiner Kammer vor sich hinarbeitet und kaum Feedback bekommt außerhalb von seinen Testern, dann kann das so ein bisschen deprimierend werden. Und das war halt mal wieder so eine Erfahrung, das spielen Leute und die mögen das Spiel wirklich und kommen am nächsten Tag nochmal wieder. Und also diese Begeisterung, das hat es einfach total gebracht. Mhm. Und natürlich auch zu sehen, was nicht funktioniert und das dann bei Möglichkeiten noch zu fixen und das war schon echt klasse. Ja.
Hat es auch so für Branchenkontakte und so? Also Publisher hattet ihr zu dem Zeitpunkt ja dann schon, der hat euch das ja dann quasi finanziert, diese Booth, weil die ist ja nicht ganz billig. Ja.
Ja.
Der Publisher, ist das auch wichtig gewesen? Ihr seid jetzt auf Steam, auf GOG, auf eigentlich allen irgendwie Plattformen, die da irgendwie wichtig sind.
Leider nicht Konsolen.
Das ist halt das Konsolen leider nicht. Weil
Konsolen, ja, das wäre jetzt meine Anschlussfrage noch gewesen, ja.
Genau, weil halt die Steuerung verlangt eine gewisse Präzision, wie die meisten Shooter- oder Ego-Perspektive-Games. Und deswegen, also ich meine, vielleicht wäre es irgendwie möglich, aber das ist für uns einfach, ich weiß nicht, ob sich der Aufwand rechnen würde, wenn man da dran herumarbeitet, dass es mit dem Controller funktioniert.
Also ihr seid gerade auf totale Maussteuerung ausgelegt.
Auf jeden Fall, ja.
Ihr seid auf Mac, PC und Linux und jetzt Steam. Wie wichtig ist Steam und wärt ihr auch auf Steam ohne Publisher? Oder?
Also das ist halt immer das Ding, weshalb wir auch lange überlegt haben, ob wir wirklich zu einem Publisher gehen sollten, weil wir wären auch ohne Publisher auf Steam gewesen.
Okay, das wusstet ihr schon. Okay.
Genau, also ja, Greenlight halt. Als wir mit Rising Star Games geredet haben, waren wir längst gegreenlighted. Gegreenlighted?
Ja,
wie auch immer. Gegreenlit, genau.
Gegreenlitted.
Greenlit.
Genau, und das war für uns lange so ein Punkt, okay, du musst halt die Einnahmen teilen, obwohl du halt ohnehin drauf gewesen wärst, aber das macht's ja natürlich nicht allein aus, weil nur auf Steam zu sein, reicht ja leider heutzutage nicht mehr wirklich.
Ist man ja auch schnell wieder weg bei dem ganzen Zeug, was da greenlit ist und alte Spiele kommen ja auch wieder oben hin und Schnäppchen hier und Schnäppchen da.
Ja, genau.
Kann ja auch sein, dass man innerhalb von einer Stunde wieder weg ist von der Startseite und dann ist eigentlich rum.
Genau das. Das ist halt das Problem. Letztendlich lebt man wahrscheinlich mehr von Bundles oder kann eigentlich Spiele ohne Förderung nicht mehr entwickeln, weil sich die Einnahmen gar nicht mehr rechnen, gegenrechnen zur Entwicklung. Ich weiß es nicht. Also wir sind gespannt, wie unser Verkauf läuft.
Aber Steam ist schon, gerade wenn man eben nicht auf Konsolen erscheint, wahrscheinlich das Allerwichtigste.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn man da nicht greenlit ist, dann sollte man sich, glaube ich, auf jeden Fall einen Publisher suchen, der das irgendwie bewerkstelligen kann.
Also selbst wenn wir jetzt... Oh Mann. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
Du wolltest sagen, weil selbst wenn du nicht einen Publisher hast, greenlit.
Cool, sie kann sogar deine Sätze zu Ende
führen. Nee, sie hat halt Unrecht. Das ist das
Problem. Ja, dann sag doch mal,
wie du. Ja, jetzt habe ich es vergessen, was mich abgelehnt.
Na toll. Oh Mann.
Der Vorteil von dem Publisher, wolltest du sagen. Naja.
Ja, also ich glaube, auf Steam kommt ja heutzutage fast jeder. Also wenn
ja, das ist das Ding. Das Wichtige ist einfach nur auf Steam zu sein. Das wollte ich sagen. Ach weil so. Selbst wenn man jetzt keinen großen Erfolg hat auf Steam, wenn man gar nicht auf Steam ist, ist man eigentlich gar nicht vorhanden für viele, weil die fragen immer erst nach Steam-Keys.
Ja, selbst kleine Let's Player schreiben einen an und ja, wir nehmen aber nur Steam-Keys. So 20 Follower, aber wir nehmen nur Steam-Keys.
Warum eigentlich? Ist doch völlig egal, für was das Testmuster kommt.
Nö, ich glaube, die meisten haben erstmal Bock, ihren Counter irgendwie in die Höhe sprießen zu lassen, so plus 1000 Games oder so. Das macht sich halt ganz schick. Und ja, ich weiß nicht, warum da dieser Zwang zu Steam so herrscht. Ich meine, ich bin ja auch ich habe viele Plattformen, wo ich Spiele kaufe.
Nein, also ich habe heute wieder Nachricht von einem bekommen hier, ich will nicht auf Steam. Also der hat es damals auf der Sucha gekauft, aber wir sind ja nicht mehr auf der Sucher, deswegen hat er halt eben einen Steam-Key bekommen, den will er aber nicht, er will lieber auf GOG sein. Also es gibt dann doch so gewisse Präferenzen.
Ja, klar.
Aber halt Steam ist dann wirklich.
Ja, aber unabhängig von den Testern oder Reviewern ist es ja einfach für die Aufmerksamkeit, ist es halt einfach die Startseite für viele Spieler, oder?
Ja.
Einfach für PC-Spieler zu gucken, was will ich spielen, lande ich erstmal im Store und gucke halt, was so Neues veröffentlicht wurde. Also allein aus Marketing-Sicht.
Ja. Der Client ist halt auch echt schön gemacht. Also ich mag den halt auch mit den Reviews, mit den User-Reviews und jetzt den Kuratoren, das ist echt toll gemacht. Und ich weiß nicht, ich mag es eigentlich auch. Also ich verstehe schon, warum viele eben auch Steam bevorzugen, weil es ist halt wirklich fantastisch gemacht im Vergleich zum App-Store, der halt furchtbar gemacht ist. So. Ja.
Und PC ist inzwischen auch so, dass man rein davon leben kann, wenn man eben PC und Mac und Linux Spiele macht, oder sind Konsolen, also jetzt unabhängig von der Steuerung, das wäre jetzt eben meine Frage gewesen, warum ihr da noch nicht seid oder ob das als nächstes dran ist. Wie teilt sich denn da der Markt auf? Also gibt's genügend PC-Spiele, um als Studio da?
Das kann ich noch nicht beantworten. Ja, wir waren leider noch nie auf einer Konsole, das wäre jetzt das nächste, wo wir uns halt auch ein bisschen geärgert haben. Dadurch, dass Try eben so lange gedauert hat, haben wir eben diesen ganzen Konsolen-Hype, jetzt Indies auf die Konsolen, ja teilweise auch schon wieder verpasst, so. Aber das ist auf jeden Fall ein Ziel, weil wir auch Unity benutzen, bei unserem nächsten Projekt einfach ein bisschen mehr Cross-Platforming möglich zu machen.
Das war halt auch einfach der Grund, dass ich persönlich überhaupt kein Konsolenspieler bin, deswegen
habe ich. Das kommt auch nochmal dazu, genau. Wir sind halt beide ganz stark PC-Spieler und.
Und jetzt würde ich natürlich voll dran denken, weil jetzt bin ich auch mehr drin in der ganzen Sache, aber damals, hier machen Spiel, hätte ich nie dran gedacht, für Konsole zu entwickeln, weil das auch damals irgendwie voll weit weg war.
Ja, es ist komisch. Auch unsere Freunde sind dann mehr auf PC oder so und es ist komisch irgendwie.
Meint ihr, dass das Spiel würde auf Konsole funktionieren? Du hast gerade schon angedeutet, ihr müsstet irgendwie die Steuerung überdenken.
Ja.
Ist es so dramatisch? Also ist es, man kann mit der Maus ja jetzt auch nicht in den Raum klicken oder so.
Ja gut, aber du musst immer ganz präzise diese drei Punkte setzen, weil du musst den Winkel des Dreiecks richtig hinkriegen und
im Satz das ist Pythagoras.
Genau, du musst es ausrechnen, musst Pi berechnen auf die 500. Stelle.
Dann darfst du erst ein Dreieck machen.
Ja, nee, das ist halt doch
sehr. Ihr müsstet halt sowas wie Auto-Aiming oder sowas
einbauen. Und genau, das ist halt das Problem, weil wir haben in dem Spiel viel Freiheiten dem Spieler lassen. Du kannst ja echt alles zubauen, du kannst dich überall durchbauen. Und viele meinten halt, ja, dann kommen halt automatische Dreiecke, ist doch einfach. Aber es ist es halt nicht. Und wenn wir Dreiecke vorbauen, dann kann man es auch lassen.
Ja, dann hätte man das Level-Design auch ganz anders anlegen müssen. Und letzten Endes liegt es halt auch ein bisschen an mir. Ich bin eben doch ein autodidaktischer Programmierer und bin jetzt keiner, der Informatik studiert hat und könnte jetzt toll solche Sachen berechnen.
Also wäre quasi für eine Deluxe-Version in einem Jahr oder so.
Nee, eher nicht.
Ja, gut, ihr könntet jetzt natürlich noch irgendwie dem Publisher sagen, hier, such doch mal Portierungsstudio.
Ich glaube, dann fänden wir Nintendo Wii irgendwie interessant. Also mal ganz unabhängig von den Verkaufszahlen.
Genau. Wii U,
ja. eben durch dieses, also ich stelle mir das halt cool vor mit dem Pad, aber ob das dann auch wirklich so gut funktioniert, müsste man halt ausprobieren. Ja. Wenn da Zeit ist oder Lust oder Geld.
Das kann ich mir auch gut vorstellen, aber ob sich das lohnt, ist dann wirklich die Frage, ja.
Das ist halt leider das Blöde. Man hört halt so viel, dass sich das nicht mehr lohnt und jetzt auch was Mimimi veröffentlicht haben, dass sie nicht auf der Xbox sind, weil sie es nicht lohnt. Und es ist halt, ja, dann lässt man es halt und geht zum nächsten Titel.
Ja, und man muss ja auch immer Prioritäten setzen. Also das höre ich auch ganz oft, dass man halt einfach mal der Reihe nach, also gerade bei iOS-Entwicklern zum Beispiel, die hören ja dann immer, wann kommt's für Android?
Genau, das gleich ist ja, das Erste.
Genau, das ist ja dank Unity jetzt heute wirklich deutlich einfacher geworden. Unity hat sich jetzt über die Jahre, in denen ihr ein Try entwickelt hat, ja auch wahnsinnig weiterentwickelt, oder? Musstet ihr da immer wieder anpassen oder war das dann eher so ein willkommenes Update, dass ihr gesagt habt, oh, jetzt ist da irgendwie das und das dazugekommen, das können wir gut verwenden?
Naja, es ging vor allem um die Bugfixes. Ansonsten hat Try jetzt nichts, was man nicht schon mit der Version 3.0 hätte machen können. Okay. Eigentlich, also keine Ahnung, vielleicht vergesse ich jetzt irgendwas.
Ja gut, so Sachen wie Portierung für PS4 oder sowas, das gab
ja gut, nicht, aber klar. Linux halt kam mit Version 4.0 dazu und das hätte man nicht haben können.
Siehst du? Doch was.
Ja, aber Linux macht auch wieder Probleme. Ich habe gerade lauter Bug-Reports bekommen, dass lauter Grafikkartenkonfigurationen nicht funktionieren mit Try.
Das stelle ich mir sowieso auch Linux vor. Ja.
Also für Linux halt wirklich speziell, bei den anderen geht's halt. Und gerade Linux, wo du dich vielleicht am wenigsten mit beschäftigt, weil wir haben Linux halt zwar auf einem Laptop, aber wir benutzen das halt nicht persönlich. Und
letzten Endes sind die Userzahlen für Linux halt immer noch sehr klein. Ja.
Also man macht es halt, weil es geht, aber nicht, und weil man halt, diese Spiele respektiert natürlich und für die auch was machen will.
Ja, die nehmen das ja auch dankbar an, was auf Steam halt für Linux kommt, ja. Ist es mit Unity nicht mehr so ein Problem, diese ganzen Treibergeschichten? Ist das dann alles irgendwie dann über die Schnittstelle geregelt oder müsst ihr da jetzt wirklich viele Systeme testen?
Wir benutzen Unity und trotzdem gibt es halt immer Probleme. Also das ist halt, weil es halt unendlich Konfigurationsmöglichkeiten gibt.
Aber ich glaube, ziemlich viel ist trotzdem ausgeschlossen. Wenn du mal überlegst, wie das damals war, ich weiß nicht, Virtools, wo du wirklich den Treiber auf dem aktuellsten Stand haben musstest. Und also es ist auf jeden Fall leichter. Aber wir haben auch nicht den Vergleich. Wir arbeiten halt auch seitdem, also ich seit meinem Diplom damit und Friedrich danach. Also seit 2010 mit Unity, deswegen, ich kenne gar keine andere Engine. Ich habe da nicht den Vergleich.
Ich habe halt noch mit richtigen C++-Engines was gemacht, mit Ogre und mit Irrlicht. Und das ist natürlich was ganz anderes gewesen. Da konnte ich echt nur Windows. Und da war ich überhaupt froh, dass es funktioniert hat. Aber das waren halt auch keine kompletten Game-Engines. Die Geld gekostet haben.
Jetzt ist heute Release. Wie sieht euer Tag morgen aus? Fallt ihr jetzt in ein großes Loch?
Ja, schon.
Oder wie muss man sich das vorstellen? Also ihr habt jetzt 2 Jahre lang dran rumentwickelt, euer Kopf war die ganze Zeit bei diesem Spiel und jetzt ist es auf einmal da und die Leute fangen an zu spielen. Genau. Wie habt ihr euch auf diesen Moment vorbereitet und wie geht's jetzt weiter?
Ich habe keinen Plan.
Das stimmt halt leider. Es ist auch ein bisschen, also der Plan danach, also der große Plan danach ist auch ein bisschen abhängig, wie das Spiel natürlich läuft.
Klar.
Ansonsten ist jetzt ganz viel Marketing machen, viel mehr Leute anschreiben, noch mehr Adressen suchen und solche Dinge eben machen. Natürlich auch Feedback einarbeiten. Also es wird auf jeden Fall noch ein Update kommen, weil es jetzt auch gerade keine Trading Cards gibt und also Bugfixen, eben dieser ganze Kram. Also das, was wir eigentlich jetzt die letzten Wochen gemacht haben,
etwas entspannter.
Etwas entspannter, weil es gibt halt jetzt keine Deadline, aber es muss halt natürlich bald kommen. Genau, das geht weiter.
Wie schnell sieht man das bei Steam? Also wir haben jetzt den Abend des Releases, ist jetzt heute den ganzen Tag schon online, kriegt man das sofort? Kann man da live gucken, wie sich's verkauft? Oder sieht man das erst eine Woche später? Oder?
Also was nicht abgedatet wird, sind die Wischlisten. Ne? Die bleiben irgendwie gefroren.
Ja, manche Sachen werden irgendwie täglich, manche permanent, manche gar nicht, keine Ahnung. Die haben auch teilweise ein bisschen Probleme mit dem Backend. Man muss ständig Bug-Reports in deren Forum posten.
Aber man kriegt schon relativ Zeit. Aber bei iOS-Entwicklern höre ich oft, dass das irgendwie ein bisschen undurchsichtig
ist. Naja, iOS kriegt man eigentlich auch täglich.
Da gibt es auch dieses, wie heißt das, was du benutzt? Mary oder Sue?
Nee.
Wie heißt das?
Annie.
Annie, genau.
App Annie, aber das nimmt ja auch nur die Daten aus dem Backend von Apple und ja, da kriegt man eigentlich täglich seine Gesamtverkäufe zu sehen.
Also klar, werdet ihr jetzt ein bisschen an Try weiterarbeiten und patchen und so weiter. Das Spiel ist jetzt ja keins, was irgendwie nach DLC oder sowas schreit.
Also das ginge sicher, aber ich glaube, wir wollen was Neues machen.
Ja, eben, das wäre jetzt meine Frage. Also klar, wenn es jetzt ein mega, mega Erfolg wird, dann wird wahrscheinlich auch allein schon der Publisher sagen, macht mal irgendwie ein Level Pack oder so.
Ich glaube, selbst dann hätte ich keinen, also,
aber
ich
ist vertraglich nicht.
Also ich, wir haben einfach so viel in das Spiel gesteckt und die ganzen Jahre und nebenbei eben so viele neue Ideen und Sachen angehäuft, die wir machen wollen. Ich habe einfach Lust mit dem Wissen, was ich jetzt quasi durch das Machen, also durch das Entwickeln von Try mir erarbeitet habe, einfach Lust, das in ein neues Spiel zu stecken. Ja. Weil Try eben auch einfach, es ist ja nicht das perfekte Spiel. Und es hat einfach, sag ich mal, Flaws, die ich in einem neuen Spiel jetzt wieder dadurch, dass ich das eben weiß, nicht mehr machen würde. Schon, dass es mit Controller funktioniert, ist so eine Sache. Mhm. Und deswegen, ja, würde ich, glaube ich, eher was in ein neues Spiel stecken. So. Ja. Ich will jetzt einfach auch nach 2,5 Jahren einfach viel machen. Viel kleine Spiele vielleicht auch mal. Mehr Track Record.
Du musst Jam-Spiele machen.
Ja, aber das ist auch so eine Sache. Die haben wir lange jetzt nicht gemacht. Okay, du hast jetzt beim letzten Ludum der mitgemacht.
Aber das war ja auch wieder gar nicht.
Aber ja, wir konnten uns halt auch nicht konzentrieren. Also ich habe seit diesem Jahr, glaube ich, kaum ein Jam-Spiel gemacht, was mir gefiel. Und ich will unbedingt wieder so kleine Prototypen machen, um einfach mal Sachen auszuprobieren, die nicht fertig werden, aber die einfach mal irgendwie eine Design-Idee ins Praktische umsetzen, ob das so funktioniert, wie das in meinem Kopf halt aussieht. Genau.
Ja. Ja, man ist halt gleichzeitig, also ist ja immer der Vorteil und der Nachteil bei so großen Projekten, gell? Natürlich hat man eine ganz andere Möglichkeit, wenn man so ein großes Spiel macht, aber man ist halt auch gefangen im positiven Sinne, aber es kann halt auch einschränkend wirken für die Kreativität auch und so.
Also bei Try ging's, da war es sogar eigentlich viel zu offen, weil wir konnten ja ständig wieder was machen. Die Level konnten größer werden, wir haben mehr Mechaniken zugefügt bei den späteren Levels und das ist es halt auch. Ich würde jetzt, glaube ich, viel eher doch ein restriktiveres Designdokument machen, nicht um die Kreativität einzuschränken, nee, aber um das einfach mal zu deckeln und einfach, dass das ein bisschen geradliniger auch wird. Also wie gesagt, dieses Herumgeeiere teilweise auch, das war schon kräftezehrend.
Try krankt ja vor allem daran, dass die Leute nicht zu schnell zum Hauptgameplay kommen. Und ich würde jetzt als nächstes ein Spiel machen, das halt wirklich einen Einstieg von 5 Sekunden hat.
Oder? Voll auf die 12.
Ja, so in der Art. Weil es lohnt sich einfach nicht, ein langsames Spiel zu machen und darauf zu hoffen, dass die Let's Player zum Beispiel alle drauf liegen.
Ja. Das ist es halt.
In der ersten Viertelstunde sind sie immer noch nicht beim Dreieck. Und
Du musst halt geduldige Menschen finden, die das, also es gibt halt viele, die das total mögen und die eben diese auch geduldig sind, aber es gibt halt Leute, die wollen, dass es nach, weiß ich nicht, nach einer Minute kracht und die nicht erst rumlaufen müssen und müssen sich was angucken. Und das ist halt leider irgendwie die Mehrzahl, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja.
Ja, aber ich würde ja vom Spielertyp ab, klar. Natürlich gibt es die Menschen, die gerne explorative Spiele spielen und auch langsame Geschichten und so mögen, aber.
Ja, natürlich.
Klar.
Auf die hoffen wir ja.
Genau, das werden wir jetzt sehen.
Ihr wart auch im Early Access, gell?
Nee. Obwohl ja, aber nicht bei Steam.
Nicht bei Steam, wir hätten das, glaube ich, da machen können, aber das wollten wir auf keinen Fall.
Dann wäre es zu sehr in der Öffentlichkeit gewesen, das Spiel als unfertige Version und das ist der echt nicht klar gekommen.
Ja. Ich muss sagen, auf Desura gefällt mir das total, Early Access. Also einfach diese Akzeptanz, dass du ein unfertiges Spiel kaufst von einem kleinen Entwickler, was vielleicht nie fertig wird. Zum Beispiel habe ich Against the Wall, okay, das ist nicht auf Desura, aber auch so ein Spiel gekauft und wenn der das nicht fertig macht, das ist mir egal. Aber wenn ich auf Steam ein Spiel kaufe und dann wird irgendwie angekündigt, ja, das wird nicht fertig gemacht, ich glaube, das stört mich. Also, wenn das eine Indie-Plattform ist, wo ich einfach mit einer ganz anderen Erwartungshaltung rangehe, dann finde ich das in Ordnung. Aber auf Steam, ja, weiß nicht, finde ich irgendwie nicht okay.
Das ist halt zu viel.
Ja, das geht.
Du kriegst von allem zu viel mit, von den ganzen Leuten dort und irgendwer beschwert sich immer und dann potenziert sich das.
Weil
das
du meinst
jetzt als Entwickler oder was?
Das war eigentlich meine Frage, wie aus Entwicklersicht, wie ihr diese Early Access-Geschichte seht, ob ihr da vielleicht auch profitiert habt von, weil, also ich aus Konsumersicht jetzt quasi gesehen, klar, als Tester kann ich mit Early Access ab und zu mal was anfangen, wenn ich irgendwie einen Preview-Podcast oder sowas machen will. Ja? Das ist klar. Ja. Oder wenn ich mich im Interview vorbereiten will. Aber aus Consumer-Sicht verstehe ich dieses Early Access gar nicht. Wenn das jetzt nicht irgendwie mein absolutes Lieblingsspiel ist, auf das ich seit 10 Jahren warte, was ich irgendwie auf Kickstarter gebackt habe und bei dem ich mitentwickeln möchte, sozusagen, dann kann ich es noch verstehen. Aber selbst dann mache ich mir doch das Spiel eigentlich damit kaputt aus Spielersicht.
Total.
Also ich habe Wasteland 2 als Kickstarter gebackt. und habe dann auch Early Access Zugang bekommen, habe es dann mal installiert und habe mich aber bis jetzt zurückgehalten, das zu starten. Ich habe dann immer angeschaut und dachte, nee, warum soll ich mir denn jetzt den Spaß selber verderben? Wenn ich das jetzt starte, dann komme ich in irgendwelche Ecken, wo Bugs sind oder wo was nicht fertig ist und man kriegt ja nicht so genau gesagt, dann irgendwie halt hier ist noch Beta, also
Baustelle oder sowas,
hier ist noch Baustelle.
Ja. Also zurück. Für mich macht das nur bei zwei Sachen Sinn, Early Access. Einerseits, du interessierst dich total für die Entwicklung von dem Spiel.
Genau.
Dann musst du aber meistens selber selbst Entwickler sein. Oder es ist ein Sandbox-Spiel, wo halt wirklich, wo man eh immer wieder von vorne anfängt und dann macht es auch Spaß, mal neue Sachen zu entdecken.
Also, wenn da Story dabei ist und so, macht es überhaupt gar keinen Sinn, finde ich.
Ja. Aber bei sowas wie Try, da ist das eigentlich blöd für den Spieler, weil dann sieht er das erste Level zum 100. Mal. Ja.
Oder er will wieder durch eine Tür gehen und die ist plötzlich nicht mehr da, weil sie abgebaut hat.
Das wäre wieder spannend.
Das wäre wieder, also bei Trice ist vielleicht gar nicht so, aber da musst du wirklich Hardcore-Fan sein, glaube ich. Da musst du wirklich uns kennen oder musst dich total für Puzzles interessieren oder für Level-Design.
Ja, aber für solche Leute gibt es ja dann auch Beta-Tests. Also, weißt du, Beta-Versionen und so weiter.
Aber mein Problem ist dann immer, ich spiele die dann in der Beta-Version und ich habe Spiele wie Minecraft oder Don't Starve nie wieder in der finalen Version gespielt.
Da ging es mir nämlich dann auch, genau.
Ganz komisch und ich habe auch kein Interesse mehr.
Ich habe Wasteland bis heute nicht gestartet, obwohl es da ist. Jetzt habe ich keinen Bock mehr.
Nie spielen.
Aber du hast es halt gekauft, also es ist denen egal. Du kaufst
Mehr.
Also genau, du unterstützt halt die Entwickler und die Entwickler machen ja Early Access, ist halt einfach so, naja, was machst du, wenn dir Spieler was vorher, wenn die dir Geld geben, was machst du dann? Okay, machst du halt Early Access. Aber das ist halt auch nicht immer sinnvoll. Nee. Also für uns war es auf jeden Fall super hilfreich, weil wir hatten halt zu der Zeit echt Tester, die eben auch kritisch rangegangen sind, weil sie ja dafür bezahlt, also weil sie ja für das Spiel bezahlt haben und es war auch motivationstechnisch unglaublich wichtig. Ich glaube, ohne Early Access hätten wir Try vielleicht sogar abgebrochen.
Ganz sicher.
Weil wir haben das wirklich weitergemacht, weil wir dann dachten, okay, wir haben die Verpflichtung, also das war vor 2 Jahren, vor dem Zoo, da haben wir schon Early Access gemacht.
Vor dem Zoo.
Der Zoo ist ein Landkarte.
Wir machen Zoo als nächstes.
Ein Zoo-Simulator. Und weil da eben das schon Leute gekauft haben, habe ich gedacht, wir können ihn nicht enttäuschen. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist denen das auch egal gewesen, weil das hat 3 Euro gekostet zu der Zeit. Aber ich fand das halt doof, weil ich das auch blöd finde, wenn Entwickler dann die Entwicklung eben abbrechen aus komischen Gründen. Und wir hätten halt den einzigen Grund gehabt, es geht nicht weiter so.
Ist auch für den Entwickler mal ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits züchtet man sich damit Leute ran, die du bis zum Ende deines Lebens supporten musst, weil, oh scheiße, das Spiel gibt's ja gar nicht mehr auf unserer Website, kriegen wir jetzt einen Steam-Key und noch einen GOG-Key und noch was weiß ich. Und andererseits züchtet man sich damit halt auch die totalen Fans heran und ich habe das halt bei der Alpha gespielt und da war es schon cool und jetzt ist es so
geil. Ja, also wir kriegen halt jetzt gerade über Twitter kriege ich ein paar Nachrichten rein, hey, ich habe so Beta gespielt oder oh krass, ich kenne nur die Alpha-Version, so hat sich das entwickelt, das ist ja cool und so. Also das dahingehend ist es halt Wahnsinn, weil dir die Leute auch nochmal bewusst machen, wie weit du eigentlich gekommen bist von da an.
Ja.
Ja, hat alles seine Vor- und Nachteile.
Auf jeden Fall. Also ich meine, ich weiß nicht, also aus Entwicklersicht würde ich es vielleicht schon wieder machen, aber...
Ich glaube, je größer du bist, desto weniger Sinn macht
es. Genau, als kleiner Entwickler ist es halt, funktioniert.
Ja, und hängt natürlich auch stark vom Spiel ab. Also klar, Story-Spiele...
Also das auf jeden Fall, Story-Spiel auf keinen Fall. Also ja, wenn man so ein Sandbox-Ding macht, wäre das, glaube ich, witzig.
Habt ihr schon irgendwie konkrete Ideen, was ihr jetzt nächstes macht? Oder lasst ihr es jetzt erstmal so auf euch zukommen?
Ja, wir wollten vielleicht Fahrrad fahren gehen.
Genau. Mal wieder die Natur sehen
und so. Mal nicht. Wieder den Zoo besuchen.
Oh ja, den Zoo. Ey, ich will wirklich wieder in den Zoo zeichnen. Sowas eben. Also mal wieder an meinen Künstlerfähigkeiten ein bisschen arbeiten. Sowas eben. Aber
Wir haben mehrere Spieleideen und da müssen wir mal gucken, welche davon überhaupt Sinn machen.
Ich glaube ja, wirklich, was ich gern als nächstes machen würde, ist erstmal Prototypen. Ganz viele ausprobieren. Du musst die machen, Friedrich?
Ja, das stimmt.
Freust du dich schon drauf? also wir haben viele Ideen. Das Problem ist, dass die auch wieder zu groß sind. Nur mit dem Wissen, was ich jetzt habe, kann ich das halt jetzt schon absehen, dass das halt vielleicht wieder in so ein Riesenprojekt führt.
Zumindest glauben wir das, dass wir dieses Wissen haben.
Ja, wahrscheinlich würden wir den Fehler trotzdem wieder machen, weil du halt dann auch Bock drauf hast, das irgendwann weiterzuentwickeln.
Ja. Und dann aber halt wahrscheinlich irgendwie ohne Zoo-Projekte. Oder? Das wäre doch so erstrebenswert.
Das wäre, ich meine, wie gesagt, das Zoo-Projekt hat uns ja
Nichts gegen den Zoo, aber halt, es hängt halt ab einfach so.
Das war noch aber cool, das war eine gute, ein also erstens war es ein Spiel, genau, wir haben, das war ein Aufbausimulationsspiel zur Rettung der Regenwald-Nashörner auf Saba. Und cool. Das war ein Aufbauspiel und zwar, musst du mal spielen. Muss ich mal den Link schicken. Saba zu Leipzig oder so kann man, glaube ich, googeln. Ne?
Ja.
Ja. Ja, aber es hatte uns halt auch in dem Moment den Kopf frei gemacht. Das war halt wirklich wichtig. Also es war gut, dass diese Pause kam, weil danach haben wir ja ein Update gemacht, was jetzt diese Version, also was so aussieht wie halt jetzt, also mit Bugs und ohne Deko, aber ja.
Ja, ja. Gut, dann drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen, dass das zum Launch jetzt heute und morgen und die nächsten Wochen irgendwie funktioniert, dass das Spiel angenommen wird, dass die Leute verstehen auch, um was es dem Spiel geht oder was das Besondere genau, daran und ist.
Wer mehr herausfinden möchte, besucht www.try-game.com.
Unbedingt.
Ja, sorry.
Nein,
das ist ganz schlimm. Wir haben jetzt hier lauter Webseiten und Reviews und die vergessen immer, unser Spiel zu verlinken und dann ist das total verpufft.
Nein, das machen wir auf jeden Fall. Wer den Link jetzt gerade nicht, also Try Game, haben wir natürlich auch verlinkt. Das Zoospiel werden wir auch verlinken. Aber auf jeden Fall einfach mal bei Steam vorbeigucken. Spätestens da sieht man es und ist ja auch recht günstig zu haben. Ne? Also ihr seid in dieser Indie-Preiskategorie, wie ich es immer nenne, so unter 15 Euro.
Wie viel kosten wir? 15 Euro, ne?
Nein, 13 Euro.
13 Euro. Stimmt, 15 Dollar, 13 Euro. Und mit Soundtrack muss man halt mehr bezahlen, aber dann gibt es den Soundtrack.
Die Deluxe-Version, ja.
Ja.
Wer es auf GOG kauft, kriegt ein Wallpaper.
Jetzt haben wir auch bei diesem Verkaufsgespräch.
Ich finde das nur
dann wenn so Wenn Sie heute noch bestellen, können Sie diese
Weil das halt das Einzige ist, was man kriegt auf GOG. Normalerweise kriegt man da ja auch immer die Soundtracks, aber der ist so gut, unser Soundtrack.
So gut?
Ja, da wäre es echt schade.
Muss man nochmal erwähnen, sein kleiner Bruder hatte die Musik eingesungen und eingespielt. Und,
cool.
Ja. Ludwig.
Ja, Ludwig Hanisch.
Ludwig Hanisch.
Ja.
Ein aufstrebender Komponist.
Künstler.
Komponist ja. Und Maler.
Ja.
Wie sieht es eigentlich mit Wachstum aus? Also seid ihr so zufrieden mit der Größe oder habt ihr jetzt irgendwie
ja, also gemerkt,
eigentlich bräuchten wir noch 15 Programmierer, 3 Marketingmenschen und
also das ist halt das Ding. Dadurch, dass wir seit dem Studium wirklich in dieser Konstellation zusammenarbeiten, bin ich es nicht gewohnt, Aufgaben abzugeben. Und ich habe das jetzt am Ende gemerkt, wie schlimm das ist.
Mit Publishern.
Nee, Aufgaben abgeben. Also einfach mal, hey, ich brauche noch Sounds. Und dann, ach nee, komm, mach ich schnell selbst. Es dauert nur eine Stunde und dann sitze ich da natürlich 4 Stunden.
Ja. Ich habe gesagt, Björn hätte die Sounds.
Ja, wir haben halt einen Freund, der hätte das auf jeden Fall, also Freunde, die wir auf jeden Fall hätten mit einbeziehen können, aber ich bin inzwischen so in dieser Denke drin, dass ich das alles selber machen will, das ist furchtbar.
Das Schlimme ist auch, man sieht halt auch diese erfolgreichen Indies, die das alles allein schaffen.
Ja, so Flambert oder so, ja klar.
Naja, okay.
Flambert, die sind eben nicht allein.
Genau, die haben auf jeden Fall mehr, aber
sie wirken wie 2 Leute.
So. Ja. Einer chattet um die Welt und macht nichts, der andere macht das Spiel.
So willst du es einfach machen. Ihr geht nur noch rum und lasst andere programmieren. Gut, also try-game.com auf Steam.
Ja.
Dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir uns das nächste Mal auf der Gamescom spätestens sehen, vielleicht schon irgendwo vorher und wer mehr von euch, bitte?
Die Amaze ist, glaube ich, so das nächste.
Ding. Ach, dieses Arzi-Fazi-Indie. Da rennen nur so Hipster Indie mit Bärten rum, da gehe ich nicht hin.
Ja.
Nein, da vielleicht sehen wir uns
ja Frauenbärte.
Auch Dann wünsche ich euch, wie gesagt, sehr viel Erfolg und
danke schön.
Ich freue mich jetzt schon, den Fuchs zu suchen.
Ja, mach mal.
Mache ich mich auf die Jagd. Viel Erfolg und bis bald. Tschüss.
Dankeschön für die Einladung.
Ja, danke.
Ciao.
Tschüss. Tschüss.